Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Leider ist es eine traurige Tatsache, dass viele wiedergeborene Christen bei ihrer Bekehrung eine brennende Liebe zu ihrem Heiland und Retter Jesus Christus hatten. Ihr Leben war ihrem Erlöser ganz geweiht. Doch allmählich wurde diese intensive Flamme immer kleiner, die Liebe immer schwächer, der Heilige Geist immer mehr in den Hintergrund gedrängt, durch mancherlei Sünde in seinem Wirken immer stärker gedämpft. Was ist jetzt zu tun? Hören Sie die Antwort aus diesem schon vergriffenen Buch von Wim Malgo mit dem Titel Gebet und Erweckung. Hören Sie heute den 11. Teil dieser 14-teiligen Lesung. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Wie beginnt eine Erweckung? Josia war 8 Jahre alt, da er König ward und regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas von Bozkat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Und im 18. Jahr des Königs Josia sandte der König hin Safan, den Sohn Azaljas, des Sohnes Mesulams, den Schreiber, in das Haus des Herrn und sprach: Gehe hinauf zu dem Hohenpriester Hilkia, dass er abgebe alles Geld, das zum Hause des Herrn gebracht ist, das die Türhüter gesammelt haben vom Volk, dass man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Hause des Herrn, und sie es geben den Arbeitern am Hause des Herrn, dass sie bessern, was baufällig ist am Hause. Und der Hohepriester Hilkia sprach zu dem Schreiber Safan: Ich habe das Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hiskia gab das Buch Safan, dass er's lese. Und Safan, der Schreiber, kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause gefunden ist, und haben's den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. Auch sagte Safan, der Schreiber, dem König und sprach: Hilkia, der Priester, gab mir ein Buch, und Safan las es vor dem König. Da aber der König hörte die Worte im Gesetzbuch, zerriss er seine Kleider. Dies lesen wir in 2. Könige 22, die Verse 1 bis 5, sowie die Verse 8 bis 11. In Habakuk 3, die Verse 1 bis 2 steht: Dies ist das Gebet des Propheten Habakuk für die Unschuldigen. Herr, ich habe dein Gerücht gehört, dass ich mich entsetze. Herr, mache dein Werk lebendig mitten in den Jahren und lass es kund werden mitten in den Jahren. Wenn Trübsal da ist, so denke der Barmherzigkeit. Es besteht eine große Unklarheit im Blick auf das, was Erweckung eigentlich ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit äußerster Sorgfalt an dieses Thema herangehen. Zunächst stellt sich uns die Frage: Welche Art von Mensch muss denn erweckt werden? Wer das Gebet Habakuks gut in sich aufgenommen hat, weiß Bescheid. Es ist ein Gebet für die Unschuldigen. An dieser Tatsache dürfen wir nicht vorbeisehen. Eine Erweckung beginnt nicht bei den Sündern, bei Weltmenschen, sondern bei solchen, die gerecht geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus, die gewaschen sind durch das Blut des Lammes. Für diese Menschen, also für die Gläubigen, betet der Prophet Habakuk: Herr, mache dein Werk lebendig mitten in den Jahren. Wir wissen eigentlich um alles, was eine Erweckung mit sich bringt. Wir wissen, dass dann Scharen verlorener Sünder zu Jesus eilen. Wir wissen ganz genau, dass dort, wo Erweckung ist, die Menschen von der Realität Gottes, von seiner Heiligkeit und von seiner Majestät erfasst werden und dass die Furcht Gottes auf die Leute fällt. Wir wissen auch, dass dann, wenn eine Erweckung durchbricht, die Gläubigen eine ganz neue Schau, eine neue Offenbarung des Lammes Gottes bekommen, und zwar so real, dass Menschen zu schreien beginnen: Herr, sei mir armem Sünder gnädig. Was muss ich tun, dass ich selig werde? Das sind die Auswirkungen einer Erweckung. Wir dürfen ja nicht etwa glauben, dass gesegnete Tagungen oder große Evangelisationen immer Erweckungen sind. Sie können wohl in diesem Rahmen stattfinden, aber es geschieht dann etwas anderes als sonst. Erweckung ist dort, wo der Geist Gottes das Regiment übernimmt wo der Heilige Geist die Anwesenden durch das Wort überführt und Kinder Gottes zur ersten Liebe zurückfinden, so dass viele von Neuem geboren werden. Das alles wissen wir, aber um etwas wissen heißt noch lange nicht, dass wir es haben. Manche sagen, sie seien erlöst und sind es doch nicht. Wir singen bewegt, ich brauch dich alle Zeit, aber machen es doch ohne ihn. Er, Jesus Christus, ist nicht in seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit in unseren Gemeinden. Die Folge ist, dass wir geistlich dahin vegetieren. Wo aber ist in unserem Land Erweckung? Es gibt keine. Woher kommt das? Es kommt daher, weil wir die Erweckung bei anderen erwarten und ersehnen und laue Gläubige sogar verdammen, aber dabei das eigene Herz ausklammern. Dazu aber sagt die Schrift in Römer 2, Vers 1, Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du einen anderen richtest, verdammst du dich selbst, sintemal du eben dasselbe tust, was du richtest. Ich wiederhole, Habakuk betete für die Unschuldigen. Was ist denn die Ursache, dass Gott deine Gebete um eine Erweckung nicht erhört? Es sind verborgene Sünden da. In 2. Könige 22 lesen wir von der Erweckung unter dem letzten Erweckungskönig Hosea. Diese Erweckung in Juda war die allererste. Es war, als ob Gott sein Volk noch einmal in Gnaden heimsuchen wollte. Dann war das Ende da. König Hosea, der ein Sohn des gottlosen Königs Manasse war, wurde mit 8 Jahren König und regierte während 31 Jahren zu Jerusalem. Er war ein Mann der Erweckung, die letzte Ausnahme im Reiche Juda. Gott konnte ihn gebrauchen, um sein Volk noch ein letztes Mal zu erwecken, bevor das Gericht kam. So gottlos wie der vorherige König Manasse war, in 2. Könige 21 nachzulesen, so entschieden gläubig und gehorsam war König Hosea. Das war die letzte Chance für Juda, nachdem das Gericht bereits eine beschlossene Sache Gottes war. Dennoch will Gott mitten im Gericht eine Erweckung schenken. Als Hosea das Wort Gottes hörte, zittert er und bricht zusammen. Man hatte ihm das Gesetzbuch gebracht, das im Tempel gefunden worden war. Und nun schickt er einige seiner Männer aus, ein Werkzeug Gottes zu suchen. Aber es gibt keines mehr. Es gibt keinen Mann Gottes mehr. Wenn Gott keine Männer findet, kann er auch Frauen gebrauchen. Deshalb schickt Hosea seine Männer schließlich zur Prophetin Hulda. Er weiß sehr wohl, weil das Volk Israel in der Gottlosigkeit steckt, weil es keine Erweckung hat und ungehorsam gewesen ist, kommt das Gericht. Mit anderen Worten, Hosea erfasst sofort die einzige Alternative zur Erweckung. So lesen wir in 2. Könige 22, Vers 13, Gehet hin und fraget den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda um die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Denn es ist ein großer Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, darum, dass unsere Väter nicht gehorcht haben den Worten dieses Buchs, dass sie täten alles, was darin geschrieben ist. Hosea erkennt die Folgen des Ungehorsams gegen das Wort Gottes in ihrer ganzen Tragweite, so dass er ergriffen der Tatsache gegenübersteht, dass Gottes Zorn auf ihm und seinem Volke ruht. Auch bei uns neutestamentlichen Gläubigen der Gemeinde Jesu hat Ungehorsam immer tragische Konsequenzen. Als sein Eigentum mit seinem teuren Blut erkauft, lässt uns der Herr nicht einfach laufen, sondern er erzieht uns auf ganz verschiedene Art und Weise. Doch seine Liebe zu uns schlägt nicht wie im Alten Testament in Zorn um. Als Kinder Gottes stehen wir gemäß Johannes Kapitel 3, Vers 18 und Vers 36 nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern Jesus hat für uns das Gericht bereits auf sich genommen, durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Hosea nun schickt seine Männer zur Prophetin Hulda. So lesen wir in 2. Könige 22, Vers 14a und die Verse 15 bis 17, Da gingen hin Hilkia, der Priester, Ahikam, Achbor, Safan und Asaja zu der Prophetin Hulda. Sie aber sprach zu ihnen, So spricht der Herr, der Gott Israels, saget dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unglück über diese Städte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des Gesetzes, die der König Judas hat lesen lassen. Darum, dass sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände, darum wird mein Grimm sich wieder diese Städte entzünden und nicht ausgelöscht werden. Es wird ihnen von Gott genau das bestätigt, was Josia aufgrund des Wortes gehört hatte. Wer einmal erkannt hat, wie heilig unser Gott ist, wie ernst er es mit seinem Wort meint und wer die Leichtsinnigkeit vieler Kinder Gottes sieht, der erschrickt. Wir können als Gläubige der Alternative nicht ausweichen. Entweder beginnen wir langsam mit dem Strom zu schwimmen und verhärten uns, oder wir schwimmen gegen den Strom und lassen nicht locker, bis eine Erweckung kommt. Es wird uns aber auch gezeigt, und das ist etwas Ergreifendes, dass Gott mitten in dem von ihm beschlossenen Gericht über sein Volk dennoch dem Einzelnen Erweckung schenken will. In 2. Könige 22, die Verse 18 bis 19 lesen wir: Aber dem König Judas, der euch gesandt hat, den Herrn zu fragen, sollt ihr so sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Darum, dass dein Herz erweicht ist über den Worten, die du gehört hast, und hast dich gedemütigt vor dem Herrn, da du hörtest, was ich geredet habe, wider diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen eine Verwüstung und ein Fluch sein, und hast deine Kleider zerrissen und hast geweint vor mir. So habe ich's auch erhört, spricht der Herr. Das ist Gericht und Gnade. Gott will diejenigen, die sich demütigen, erhören und ihnen Erweckung schenken. Wie eine Erweckung beginnt, können wir, wenn wir willig dazu sind, bei Josia erkennen. Erstens, nicht weichen. Das erste Merkmal, das uns bei diesem jungen Manne auffällt, ist seine Standhaftigkeit. 2. Könige 22, Vers 2 sagt: Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Wir müssen uns einmal vorstellen, was das für diesen jungen Mann bedeutete. Das ganze Land war verseucht von Götzendienst und Unreinigkeit. Denn ein Geist der Hurerei ging durch das Volk Israel. Da steht nun plötzlich einer auf und sagt: Ich stelle mich im Namen meines Herrn dagegen. In unseren Tagen weichen fast alle. In Hebräer 10, Vers 38 aber steht geschrieben: Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele kein Gefallen haben. Was hat denn der König Josia gegen diesen Abfall unternommen? Er hat die Häuser der Hurer, die neben dem Hause des Herrn waren, beseitigt. Das ist sehr aktuell. In 2. Könige 23, Vers 7 steht ein merkwürdiges Wort von Josia: Und er brach ab die Häuser der Hurer, die an dem Hause des Herrn waren, darin die Frauen wirkten Häuser für die Ascherer. Man merkt aus diesen knappen Worten, dass die Hurerei nahe beim Heiligtum war. In unseren Tagen macht sich zum Beispiel vielerorts im Hause des Herrn eine schamlose, provozierende Mode breit. Das Schlimme ist, dass die Gläubigen und auch viele Prediger weichen. Sie wagen nicht mehr, den Mund aufzutun. König Josia dagegen war ganz entschieden. Er wich nicht. Das war der erste Schritt zur Erweckung. Ich glaube, dass wir diesen Schritt nicht umgehen können. Wir müssen zurück zur Bibel. Wir müssen lernen, dem Worte Gottes wieder zu gehorchen. Wir müssen wieder vor dem Worte Gottes erzittern, es ernst nehmen und nicht mehr davon weichen, auch dann nicht, wenn es Spannungen gibt und wir mitleidig belächelt werden. Das macht alles nichts, denn Jesus ist Sieger. Eines müssen wir ganz klar sehen: Dort, wo wir als Gläubige weichen, weicht der Geist der Erweckung. Dort wird der Heilige Geist zurückgedrängt. Er zieht sich zurück und Satan gewinnt an Boden. Da hilft alles Beten um Erweckung nicht und alle Massenversammlungen, die wir abhalten, bleiben nutzlos. Ich möchte die Frage stellen: Wollen wir nicht eine grundsätzliche Vorentscheidung zur Erweckung treffen? Achtung, das ist noch keine Erweckung. Indem wir sagen, dass wir nicht mehr weichen wollen? Haben wir dennoch göttliche Autorität? Können wir uns dennoch behaupten? Ich habe nur einen Rückhalt und eine Autorität für diese Botschaft. Es steht geschrieben: So spricht der Herr. Wir wollen diese Vorentscheidung treffen und uns im Namen Jesu entschieden unter sein Wort beugen und uns zum Gehorsam diesem gegenüber verpflichten. Zweitens, Kampf gegen die Wurzel allen Übels. Josia ließ nicht nur alle Götzenbilder abreißen, sondern riss auch die Wurzel allen Übels aus, den Geiz. In 2. Könige 22, die Verse 4 bis 7 lesen wir, wie Josia den Geiz ausgerottet hat. Er sagt zu Safan, dem Schreiber: Gehe hinauf zu dem Hohenpriester Hilkia, dass er abgebe alles Geld, was zum Hause des Herrn gebracht ist, das die Türhüter gesammelt haben vom Volk. dass man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Hause des Herrn, und sie es geben den Arbeitern am Hause des Herrn, dass sie bessern, was baufällig ist am Hause, nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Maurern und denen, die da Holz und gehauene Steine kaufen sollen, das Haus zu bessern. Doch dass man keine Rechnung von ihnen nehme von dem Geld, das unter ihrer Hand getan wird, sondern dass sie auf Glauben handeln. Mit anderen Worten sagt Josia: Tausende, ja Millionen sind vom Geiz geknechtet. Dieses Geld sollte gebraucht werden, um das Haus des Herrn zu verschönern und es auszubessern. Seht ihr nicht, wie verwahrlost es ist, nur weil ihr auf dem Gelde sitzt oder es für zwecklose, vergängliche Dinge ausgibt? Josia befiehlt, alles Geld abzugeben, das zum Hause des Herrn gebracht worden ist. Und damit wird der Geiz gebrochen und das Haus des Herrn gebaut. Das Haus des Herrn im neuen Bund sind wir. Das ist die Gemeinde Jesu. In Apostelgeschichte 2,47 steht: Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde. Das ist weltweite Mission. Wir wollen alles einsetzen und dem Herrn alles geben, damit sein Haus schnell gebaut wird. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass bei den Priestern, bei den Geheiligten, die das goldene Stirnblatt heilig dem Herrn tragen, der Geiz gebrochen werden muss. Um es klar auszudrücken, du sollst nie fragen, wie viel von meinem Geld soll ich dem Herrn geben, sondern wie viel von dem Geld des Herrn darf ich für mich behalten? Da liegt der Kern. Wir sind bloß Verwalter. Was könnte doch am Hause des Herrn alles getan werden? Es wäre ein wesentlicher Schritt zur Erweckung, wenn diese Wurzel allen Übels, der Geiz, aus deinem Leben herausgerissen würde. Willst du dich in diesen Dingen korrigieren lassen? Willst du den Geiz beseitigen? Und dann? Dann machte Josia einen weiteren Schritt. Drittens, zurück zur Bibel. Es ist doch eine merkwürdige Entdeckung. Als sie das Geld holten, als das Geld für das Haus Gottes frei wurde, fanden sie das Wort Gottes wieder ganz neu. Der Hohepriester Hilkia, der das Geld bringen musste, sagte zum Schreiber Safan: Ich habe das Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Vers 8. Eigenartig, sie fanden das Gesetzbuch wieder. Aber sie kannten dieses doch. Sie waren ja Juden, hohe Priester, die mit dem Gesetzbuch lebten. Wie ist es denn möglich, dass sie in Jerusalem wohnten, wo das Gesetzbuch geschrieben wurde, und der hohe Priester nun sagen musste: Ich habe das Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn? Antwort: Solange du nicht auf den Wegen des Herrn gehst, solange du widerrechtlich des Herrn Geld für dich behältst, solange bleibt die Bibel für dich ein verschlossenes Buch. Du vermagst vielleicht noch einige Losungen zu erfassen und etwas Tröstliches aus den Psalmen herauszusuchen, aber sei doch ehrlich, die Bibel bleibt dir ein fremdes Buch. Sobald du aber wie Josia entschieden auf dem Wege des Herrn wandelst und die Götzen aus deinem Leben wegräumst, etwa einen Menschen, ein schlechtes Buch, eine geheime Bindung oder die Macht des Geizes, dann findest du eine neue Bibel. Konkret gesagt, eine neue Bibel findest du erst dann, wenn du gehorchst. Wir müssen einmal das Bindewörtlein auch betrachten. Und Safan, der Schreiber, kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause gefunden ist, und haben's den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. Auch sagte Safan, der Schreiber, dem König und sprach: Hilkia, der Priester, gab mir ein Buch. Und Safan las es vor dem König. 2. Könige 22, die Verse 9 und 10. Siehst du diesen Zusammenhang zwischen Gehorsam und Neuentdeckung der Bibel? Du hast zwar Gottes Wort, aber warum brennt dein Herz nicht für Jesus? Weshalb fehlt die Erweckung? Nicht etwa deshalb, weil die Bibel nicht wahr oder nicht Gottes Wort wäre, sondern weil du gewichen bist und an der Sünde festhältst. Höre auf, für Erweckung und für die Errettung deiner Kinder zu beten, wenn du selbst nicht gehorchen willst. Weshalb ist wohl ganz Juda bedenkenlos der Manasse-Linie gefolgt? Ganz Juda und Benjamin dienten den Götzen, weil es der König tat. Das Volk konnte nicht mehr unterscheiden, denn es hatte das Wort verlassen und hörte nicht mehr darauf. Wenn wir nicht mehr auf das Wort hören, schwimmen wir mit dem Strome mit, dann werden wir schläfrig und zu Werkzeugen Satans. So hat sich Juda der Hurerei und dem Götzendienst ergeben. Es verlor den Glaubensblick für das lebendige Wort. Aber dann folgt etwas Herrliches. Nicht nur, dass Israel das Gesetzbuch neu entdeckt und zu gehorchen beginnt, sondern eine plötzlich aufbrechende neue Seligkeit wird sichtbar. Es hört das Wort so, wie der Herr will, dass wir es hören. Ist es nicht aufschlussreich, wie der König reagiert in den Versen 10 bis 11? Und Safan las es vor dem König. Da aber der König hörte die Worte im Gesetzbuch, zerriss er seine Kleider. Das war der Ausdruck des Erschreckens, der Buße, der Reue und Trauer, ein Bekenntnis des Königs. Wir haben gesündigt, der Zorn Gottes liegt auf uns. Er sah seine Sünden auf einmal so, wie Gott sie sah. Natürlich hatte er seine Sünden schon vorher gesehen, aber nicht gleich wie Gott. Im Worte Gottes beginnst du deine Sünden so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und das ist erschreckend. Da aber der König hörte die Worte im Gesetzbuch, zerriss er seine Kleider. Aber dann stellt der Herr Josia das wunderbare Zeugnis der Erweckung aus. Es ist ein dreifaches Zeugnis. Erstens, Vers 19. Darum, dass dein Herz erweicht ist über den Worten, die du gehört hast. Mögest auch du dein Herz vom Herrn erweichen lassen. Gottes Wort will dir zeigen, wo du in deinem Leben Götzen duldest. Lass dein Herz durch das Reden des Heiligen Geistes, durch das Reden seines Wortes erweichen. Das kann der Beginn einer machtvollen Erweckung sein. Nicht nur in deinem Leben, sondern auch in deiner Familie und in deiner Gemeinde. Zweitens, du hast dich gedemütigt vor dem Herrn, da du hörtest, was ich geredet habe. Ebenfalls Vers 19. Josia hat sich gebeugt und gesagt, O Gott, du hast recht, es ist wahr. Drittens, ebenfalls Vers 19, und du hast geweint vor mir. Der starke König, der willensstarke Mensch, der gegen den Strom schwimmen konnte, hat auch geweint. Er hat Schlechtes getan und war verdorben. Aber er hat sein Herz erweichen lassen und sich gedemütigt und vor dem Herrn geweint. Darum sprach der Herr, so habe ich's auch erhört. Die Erweckung hat also drei Folgen, die das Lamm Gottes mitten im Abfall noch einmal strahlend aufleuchten ließen. Denn das Ergebnis war, dass das Passahlamm wieder sichtbar wurde. 2. Könige 23, die Verse 21 bis 23. Und der König gebot dem Volk und sprach, haltet dem Herrn, eurem Gott, Passa, wie es geschrieben steht in diesem Buch des Bundes. Denn es war kein Passa so gehalten wie dieses, von der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben, und in allen Zeiten der Könige Israel und der Könige Judas. Sondern im 18. Jahr des Königs Josia ward dieses Passa gehalten dem Herrn zu Jerusalem. Josias Stellung wird mit einem gewaltigen Prädikat ausgezeichnet. Im ganzen Alten Testament habe ich das von keinem anderen König gelesen. Vers 25. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte nach allem Gesetz Moses. Und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Darum hat der Herr ihn erhört. Wir befinden uns in einer herrlichen und doch so gefährlichen Situation. Eine herrliche Situation, weil uns das Wort gilt aus Jesaja 55, Vers 6. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Das ist herrlich, wenn du darauf eingehst, wenn du dich erwecken lässest. Erkenne deine Sünde, damit in deinem Leben als Gotteskind etwas Neues beginnt. Die gefährliche Situation ist die, dass du noch verhärteter wirst, denn wenn du jetzt Nein sagst, wann wirst du denn je noch Ja sagen? Es ist eine gnädige Heimsuchung des Herrn, wenn er heute noch so zu uns redet. Darum, Land, 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 höre des Herrn Wort. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt.
Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit, nun zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz. Mit offenen Armen rufst du mich zu dir. Du nimmst mich verloren in an. Du zahlst den Preis meiner Schuld. Schuld. Jesus, ich komme zum Kreuz. Ich komme zum Kreuz, hier nimmst du mich jetzt an. Ich komme zum Kreuz, wo mein Leben begann. Ewiges Leben als Gottes Geschenk. Jesus, ich komme zum Kreuz. Du hast Erbarmen, du sehnst dich nach mir. Dein Lieben ist unendlich groß. Ich danke dir, Herr, dafür. Jesus, ich komme zum Kreuz. I come to the cross, seeking mercy and grace. I come to the cross where you died in my place. Out of my weakness and into your strength, Jesus, I come to the cross. Your arms are open, you call me by name. You welcome this child that was lost. You paid my guilt and my shame. Jesus, I come to the cross. Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit nun zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 11. Teil aus dem Buch von Vimalgo, Gebet und Erweckung.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001, und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.